Eigensinn und Abfall von Gott, das Hauptthema im Buch der Richter. So werden wir dieses Buch der Richter miteinander durchnehmen und einige der Geschichten aufgreifen. Und heute Abend will ich eine Einführung machen und zu dem ersten Richter, Richter Othniel, etwas aussagen. Und das ist eine Geschichte, die kurz ist und auch einen guten Akzent setzt in dem Buch der Richter. Zunächst mal zu der Einführung des Buches. Die Zeit der Richter umfasst etwa 350 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das ist die Zeit nach dem Tod Josuas bis zur Einsetzung des ersten Königs Israels, Saul. Die bezeichnende Verse in diesem Buch, die wir an vier Stellen finden, ist diese Aussage: In jenen Tagen war kein König in Israel. Das ist so ein bisschen Grundlage des Buches, dass man hier aussagen möchte, weil es kein König gab, musste es von Gott aus gegeben, irgendwelche Richter eingesetzt werden. Und Gott wollte ursprünglich, das lesen wir später bei Samuel, eigentlich so mit seinem Volk verfahren, dass sie keinen König hatten wie alle anderen Nationen, sondern dass Gott ihr König sein sollte. Aber irgendwie brauchten sie einen sichtbaren König, einen, der sie vertrat, für sie kämpfte oder ihnen vorging im Kampf. Und da geht es letztendlich dann auch hin. Und Gott erlaubt es in seiner Güte, dass Israel dann mit Saul und dann später mit David einen König nach dem Herzen Gottes dann bekam. Das Umfeld von Kanaan wurde geprägt von verschiedenen Göttern und Gottesdiensten. Es fehlte eine eindeutige moralische Ausrichtung. Diese wurde durch von Gott berufenen Personen, die sogenannten Richter, immer wieder aufgerichtet. Das Gesetz ging unter und da mussten einzelne Personen aufstehen, die das Gesetz wieder aufrichteten und das auch ausübten und als Richter dienten, sodass dadurch klar wurde, wo die Weisung Gottes angesetzt werden sollte im Volk. Richter kommt von dem hebräischen Wort Shoftim, oder Shoftim, das Wort Shofat, das ist der hebräische Stamm, kann bedeuten erstmal richten, dann zweitens regieren und drittens Leiterschaft ausüben. Geht alles in eine ähnliche Richtung, aber die Bedeutungen gehen schon etwas auseinander. Wir sehen, dass die meisten Richter beides in sich vereinten, sowohl Gericht ausübten als auch Leiterschaft und regierten. Die Bedeutung in der Bibel ist erstmal von den Richtern, dass sie auch retteten. Das heißt, Leitung in äußeren Angelegenheiten, das heißt außenpolitisch gesehen, gaben. Dann zweitens richten, und da geht es um innere Angelegenheiten, also innerpolitisch. Es ist wichtig, dass beide Aspekte abgedeckt wurden. Denn diese Zeiten waren noch sehr offen, die Völker existierten zwar, aber sie waren noch immer in Betracht, mehr Land für sich zu gewinnen. Und so versuchte man, die ganze Sache ins Reine zu begeben. Außerdem war dieser Grundzustand nach Josua, dass Josua und dem ganzen Volk zwar sehr viel Land eingenommen hatten, aber noch nicht alles. Und noch viele Kanaaniter in dem Land waren geblieben. Und das wurde letztendlich zu einer Anfechtung. Da, wo diese Kanaaniter überhand bekamen, da wurden dann die Israeliten unterdrückt. Und auch von anderen Ländern, das heißt vom Ausland, von außen wurden Anfechtungen an ihnen herangebracht. Ich habe diese Grundaussagen aus dem Buch, als Auslegung aus messianisch-jüdischer Perspektive von Arno Fruchtenbaum entnommen. Der zentrale Vers, Richter 2, Vers 16 und 17, ist: Da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer, aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Sie handelten nicht gemäß den Geboten. Das ist die Grundlage von immer wiederkehrenden Not, Bedrängnis, und das ist so ein Kreislauf, was immer wieder stattfindet. Jesaja 56, Vers 10, da heißt es: Seine Wächter sind blind. Sie alle erkennen nichts. Hier ist nicht die Rede von Richter, sondern von Wächter, die aufpassen, dass das Gesetz auch eingehalten werden würde. Und das sind Hirten. Sie kennen keine Einsicht. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Das ist so eine typische Aussage. Auch früher für mein Leben. Das ist meine Erziehung gewesen. Meine Mutter sagte buchstäblich zu uns, wir sollten unseren eigenen Weg gehen. Das hat einen ganz bestimmten religiösen Ausdruck dafür gehabt. Und das war für sie auch selig machen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber diese Aussage, geht deinen eigenen Weg, das war eine ganz klare Aussage unserer Erziehung. Meine Eltern waren nicht christlich, nicht religiös, vielleicht groß gesagt humanistisch geprägt. Und wenn man humanistisch geprägt ist, und das sind die meisten Stück weit auch wenn sie auch Christen sind, bedeutet das, dass wir bestimmen, wo unser Weg lang geht. Früher war das schlichtweg nicht so. Für meinen Vater war das noch relativ klar, dass er Landwirt werden würde, weil sein Vater ja auch Landwirt war. Wir konnten wählen, was wir wollten. Also bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. In der Generation davor war es ganz klar, dass man einfach das gemacht hat, was man vorgegeben bekam. Und das war klar. Darin hat man sofort Sinn gefunden. Das war in Ordnung. Nun, diese Entscheidungsmöglichkeiten kam ja auch dieses Geh deinen eigenen Weg mit hinein. Und damals war es ja so, bei Jesaja, sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg. Neigung von den Menschen. Jeder seinen ungerechten Gewinn zu. Ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie zueinander. Ich will Wein holen und lasst uns rauschtrank saufen. Und wir also nicht machen. Das eben diesen eigenen Weg gehen andeutet. Der morgige Tag soll wie diese sein, herrlich über alle Maßen. Das soll die Aussage. Das ist ein fünfteiliger Zyklus, schon in dem Leitvers angesagt. Erstmal, das erste Feld, Ruhezeit, Gehorsam an Gott wird Frieden. Und diese Ruhezeit war nach Josua gegeben und die Zeit, dass Josua noch lebte, war es Ruhe. Keine Anfechtung, die Nachbarvölker waren dermaßen erschrocken, dass sie im Volke in Ruhe ließen. Dann, nachdem eben diese Generation gestorben war, entstand Rebellion. Weg von Gott, hin zu Götzendienst. Und das war örtlich sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass auch im Buch der Richter erstmal bestimmte Orte angesprochen haben, wurden, weil es noch nicht eine gesamt israelische Nation gab. Sie bestanden in Stämmen. Und die Stämme hatten manchmal Kriege und diese sind uns im Buch der Richter vermittelt. Nun, nach dieser Rebellion richtete Gott eben durch bedrängende Feinde. Und weil das so bedrängend war und sie darunter litten und vielleicht noch ahnten, dass da ja, vorher noch bessere Zeiten gewesen waren, hatten sie Reue, taten Buße. Aber diese Reue, diese Buße war nicht so tiefgehend, dass es ihnen so ins Herz gegangen wäre, dass sie von ganzem Herzen, ganz innerst sie bekehrt hätten. Nein, es ging ihm schlecht. Und darüber hatten sie Reue und wollten, dass es ihnen wieder besser ging. Und schrien zum Herrn um Hilfe. So wie wenn man in Notlage ist und dann schreit und sagt, wenn man auf Not im See ist, wie diese Aussage, diese Witz auch geht, wenn man da ein Schiffbruch gelitten hat, hilf mir Gott! Und dann auf einmal ist ein Balken da, oh nee, ich brauche ihn mehr, ich habe einen Balken. Also so haben sie auch immer wieder gehabt. Kurz haben sie gerufen, geschrien, Gott gab Hilfe und hat man gar nicht eingesehen, dass Gott die Hilfe gegeben hat, diesen Balken. Nein, sie fielen wieder ab. Aber sie wurden zurückgebracht durch einen von Gott erweckten Richter. Und das hielt so lange an, bis dieser Richter starb. 7 solche Zyklen sind im Richterbuch beschrieben, angefangen bei der Ruhezeit nach Josua. Und das ist kurz ein Überblick. Diese also rot angegebenen Dinge sind diese Zyklen. Und wir wollen werden jetzt heute mit Othniel anfangen. Morgen früh ist Eglon dran und dann als drittes kein Richter, sondern letzte Geschichte vom Buch der Richter. Der Schandtat von Gibea. Ich habe es deswegen dort eingeordnet, weil wahrscheinlich das zeitlich so eingeordnet werden muss. Die Bibel ist nicht unbedingt immer zeitlich geordnet. Sie ist geordnet nach bestimmten Themen. Und diese Schandtat von Gibea wird am Ende berichtet. Und ich muss euch sagen, immer wenn ich meine Bibel durchlese und bei dieser Geschichte komme, da habe ich eine Krise. Das ist unglaublich, was für eine böse Geschichte ist. Aber ich will es mit euch durchnehmen. Ich denke, es ist sehr wichtig. Dann eben Shamgar, Deborah, Barak und Gideon. Wir werden Shamgar überspringen. Das ist nur eine ganz kurze Beschreibung. Denn Deborah und Barak, die zusammen diese Richterposition einnahmen, dann Gideon. So werden wir morgen mit dieser Richter miteinander durchnehmen. Dann die spätere, das ist eben diese Mitregentschaft von den Priestern Eli und Samuel, die ich jetzt hier mit eingeordnet habe. Das steht allerdings nicht im Buch der Richter, sondern im Buch Samuel. Das ist Eli, der dann erst da kommt, die werde ich ihn direkt ansprechen. 6. Zyklus ist mit Jephtha. Und dann kommen wir drei, dieser grau angegebene Richter, die aber nicht Retter waren. Und dann letzte, den wir besonders miteinander ansprechen, Simson, eine ganz wüste und wilde Geschichte. Letztendlich eine Bekehrungsgeschichte, wie Simson da zum Glauben kam. Diesen Michas Gottesbild, Umsiedlung des Stammes, dann werden wir nicht ansprechen, das ist auch am Ende beschrieben und wahrscheinlich zeitgleich mit Simson geschehen. Kurz über Eli, der da mit aufgelistet ist, in 1. Samuel 4, Vers 15, heißt es, Eli war 98 Jahre alt, seine Augen waren starr geworden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da sagte der Mann zu Eli, der vom Krieg zurückkam, ich bin der vom Schlachtfeld gekommen ist und bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Und Eli sagte, wie ist es gegangen, mein Sohn? Das geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, die dann von den Philistern eingenommen wurde, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick und starb. Denn alt war der Mann schwer. Er hatte Israel 40 Jahre gerichtet, also auch er ein Richter. So, mit Samuel, an verschiedenen Stellen wird das erwähnt, also Samuel 7, Vers 6, und Samuel richtete die Söhne Israel in Mizpa, dann Vers 16, und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpa und richtete Israel an all diesen Orten. Vers 17, dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel, auch baute er dort dem Herrn einen Altar. 1. Samuel 12, Vers 11, da sandte der Herr Jerubal, das heißt Gideon, Bedan, das heißt Barak, Jephtha und Samuel und rettete auch aus der Hand eurer Feinde ringsum, sodass ihr sicher wohnen konntet. Er rettete durch Samuel und durch diesen anderen. Das heißt, Samuel selbst tut sich auch in der Reihe der rettenden Richter einordnen. Und somit auch 8. Richter, der da auch gerettet hatte. Wir sehen das weiter auch. Die Söhne Israel sagten zu Samuel: Lasst nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rettet. Denn sie haben gemerkt, dass Samuel effektiver schrie als sie. Da braucht es manchmal tatsächlich berufene Schreier. Nicht alle schreien in einer Art, die von Gott gehört wird. Denn wenn wir nur um uns selbst willen schreien, wird Gott das kaum erhören. Aber Samuel konnte so zu Gott schreien, dass Gott ihn hörte und erhörte. Wenn Samuel das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf, aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über den Philisten und schreckte sie, und sie wurden von Israel geschlagen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Ihr Gebiet rettete Israel aus der Hand der Philister. Nun, das geschah durch Samuels Schreien zu Gott. Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Also man könnte sagen, ein abschließender Richter, der tatsächlich nochmal diese ganze Sache auf den Punkt brachte, aber dann auch der erste König und der zweite König Israels salbte Saul und David. Zweiter zentraler Vers in Richter 17, Vers 6 und 21, Vers 25 erwähnt ist: In jenen Tagen war kein König in Israel, und dann jeden Tag, was recht war, in seinen Augen. Jeder ging seinen eigenen Weg. Sprüche 29, Vers 18 sagt: Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Keine Offenbarung, man könnte auch sagen, keine Vision, keine Sicht Gottes für ein Volk vorhanden ist, wenn man nur so dahin lottet und kein Ziel auch als Christ im Leben hat. Da wird unser Leben ein wildes Leben in Bezug zu der Aussage, wie Gott uns wahrnimmt. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet, das heißt, wenn wir gesetzmäßig kämpfen, wenn wir gemäß Gottes Gesetz uns einsetzen und eine Vision entwickeln und dafür kämpfen, auf die Straße gehen oder ein Zusammenkommen miteinander machen oder was Gottes Willen ist, auch in dieser Zeit, das ist sehr wichtig. Ich muss sagen, diese Zeit, diese Krisenzeit, diese Corona-Zeit, war mir manchmal sehr schwer. Fehlte mir so eine Vision? Fehlte mir dieses Zusammenkommen und Zusammenhalten? Aber allmählich wird mir immer klarer, wie wichtig es ist, dabei zu bleiben, auch als kritische Note gegen das, was alles geschieht. Bin mir bewusst, dass wir Christen auch eine Art Gewissen für die Gesamtgesellschaft darstellen sollen. Dass wir sicher nicht nur still sein sollen. Natürlich geht es nicht darum, nur politisch aktiv zu sein, aber seine Stimme zu erheben gegen manche Missstände, die es auch von Regierung wegen gegeben hat und immer wieder geben wird, ist nicht verkehrt. Und auch da können wir uns zusammentun, aber wenn es gut ist, aus einer Vision, aus einer Offenbarung, aus einer Führung Gottes durch sein Gesetz begründet und geleitet. So sagt Jesaja 53, Vers 6 im ganz bekannten Vers: Wir alle irrten im Herrn wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Und das ist eben ein Schlussstrich unter dem Leben von uns Menschen. Erstmal müssen wir erkennen, dass wir Schafe sind und dass wir ohne Hirte verloren sind. Weil Gottes rettende Aussage in dem gleichen Vers ist doch, der Herr ließ ihm, Jesus, treffen unsere aller Schuld. Und dann werden wir einen Weg Gottes finden. Wir werden einen Weg bahnen. Aber ein kurzer Bezug zu dem, was vielleicht auch unsere Zeit anspricht.
Ja, erstmal guten Abend von mir. Es ist wirklich erstmal ungewöhnlich oder ungewohnt auch, jetzt hier so zusammenzukommen, wie wir sonst immer so irgendwie alles vertraut. Und jetzt muss man sich eben erstmal dran gewöhnen. Aber schön, ich sehe, der Saal ist voll, das ist doch schon erstmal eine ganz große Freude. Ja, dieses Richterbuch haben wir natürlich gewählt, weil es auch uns an das erinnert oder uns auch aufzeigt, wie wir gerade in unserer Zeit heute leben. Und was ist nun heute in unserer Zeit los oder wo können wir Vergleiche ziehen aus dem, was wir auch im Richterbuch finden? Und aus diesem Grunde werden wir auch immer wieder Dinge einfließen lassen, die jetzt in unserer Zeit hier aktuell sind. Und wo man uns vielleicht auch auf diese Schiene bringen will, gehe deinen eigenen Weg. Handle nicht mehr nach dem Gesetz Gottes oder sogar nach dem Grundgesetz nicht mehr, sondern handle nach deinem eigenen Gesetz. Und das ist genau die Folge, die dann auch natürlich in Kanaan, das heißt bei den Israeliten, als sie in dieses Land gekommen waren, Kanaan, wo sie ja sich nicht mit den Götzen verbinden sollten. Aber vielleicht fanden sie diese Götzen doch da interessant. Und vielleicht haben sie einfach nur diese Figuren gesehen, die strahlten vielleicht Kraft aus. Oder heute würde man sagen, bei den Buddha-Figuren, die strahlen vielleicht Ruhe aus. Ist doch interessant. Da scheint doch was Interessantes hinter dieser Religion zu sein. Aber geht es erstmal um Eigensinn? Wodurch entsteht dann nun Eigensinn? Ich habe mal eine ganz grobe Einteilung gemacht. Und eigentlich müsste man schon darüber eine Ausarbeitung machen. Man könnte sagen, dieser Beginn des Eigensinns des Menschen, der begann ja schon im Paradies. Da war ja schon die Schlange und die Schlange weckte schon so eine Faszination, die weckte Lust, die weckte etwas, wo man sagt, oh, das brauche ich, das hätte ich gerne. Und die Hauptaussagen der Schlange waren ja, glaub ja nicht, was Gott sagt. Sollte Gott etwa das wirklich gesagt haben, glaub das nicht. Lass dich nicht von ihm einschränken. Ja? So ist es auch heute. Lass dich nicht von ihm einschränken. Das große Du darfst. Gott hatte zwar gesagt, du darfst, aber eben diese eine Einschränkung, das war schon zu viel für die Menschen. Du hast ein Recht auf alles. Alles ist richtig. In dir ist die Wahrheit. Du weißt, was richtig ist für dich. Du kannst Gott gleich sein. Dann kann man sagen, die Fortführung, wie das bei uns jetzt ankommt, dann im Humanismus, ja, in dir, in deinem Herzen wohnt das Gute. Das glauben wir zum Teil heute immer noch. Und verschenken auch vielleicht Herzchen und so weiter mit dem Blick, da ist was Gutes drin. Aber die Bibel sagt uns ja eigentlich was anderes. Ich weiß nicht, wer diesen Spruch kennt. Ich weiß auch nicht, von wem der stammt. Ich weiß nur, dass mein Vater den ständig im Mund gehabt hat. Der Mensch sei edel, hilfreich und gut. Oder edel sei der Mensch, hilfreich und gut. So hieß es immer.
Goethe?
Super. Dann weiß ich es nun endlich. Also, auf jeden Fall, das war die Devise bei uns in unserer Erziehung. Eben etwas anders als bei Martin, wo es schon nur auf den Eigensinn hinging. Ja, dann natürlich die absolute Fortführung ist dann in der Esoterik. Deine eigentliche Natur ist göttlich. Hast du ganz vergessen. Wusstest du vielleicht gar nicht. Verwirkliche diese göttliche Natur. Es gibt keine absolute Wahrheit. Nein, die gibt es nicht mehr. Du hast deine eigene Wahrheit. In dir ist die Wahrheit. Und dann wurden da ja Übungen gemacht, wo wir in uns hineingehen sollten und spüren sollten mit einer bestimmten Frage. Wenn ich zum Beispiel etwas wissen wollte, ist es gut, jetzt zum Beispiel da und da hinzureisen? Dann bin ich so in mich gegangen und dann habe ich so nachgefühlt, wie fühlt sich das an, wenn ich da hingehe? Oder wie fühlt sich das an, wenn ich... Ist, geht das aus?
Wir haben einen Techniker, aber der hat versichert, da könnten wir das ganze Wochenende nicht tun.
Dankeschön, danke. Super, wenn man Technik dabei sich hat. Also, du hast deine eigene Wahrheit in dir. Und ich wollte gerade erzählen, wie ich dann so nach meiner eigenen Wahrheit gespürt habe. Habe mir das also vorgestellt mit dieser Frage, wo soll ich hin? Und dann bin ich so in mich hineingegangen und habe gedacht, wenn ich dahin gehe, dann fühlt sich das so an. Wenn ich dahin gehe, dann fühlt sich das ganz anders an. Also okay, die Wahrheit ist, ich muss dahin gehen, weil das ist besser. Und da konnten auch andere Leute mir sagen, du, das ist gar nicht gut für dich. Nein, das war völlig uninteressant, weil ich meinte, die Wahrheit erkannt zu haben. Du beurteilst, was gut und böse ist. Das hat die Schlange damals schon gesagt, ja. Also iss ruhig davon, denn du wirst das doch beurteilen, was gut und böse ist. Es liegt doch in dir die Wahrheit. Du bist sogar Schöpfer deiner eigenen Realität. Du kannst dir vorstellen, was du willst. Du kannst sagen, ich möchte diesen und jenen Beruf haben. Ich visualisiere mir den, ich stelle mir das vor Augen. Dann gebe ich diesen Wunsch ans Universum und dann werde ich diesen Beruf bekommen. Ich kann meine Umwelt beeinflussen, wie ich will. Meine Gesundheit, da habe ich Macht drüber. Ich, Glück oder Unglück, kann ich selbst wählen. Erfolg oder Misserfolg. Nun, niemand wird Misserfolg wählen. Aber wir sollen alle wissen, wir können den Erfolg wählen. So wird es ganz klar in der Esoterik gesagt. Du bist Herr oder Frau über dein Leben. Und du hast alles in der Hand. Und wenn du das noch nicht kannst, dann bist du noch nicht weit genug. Dann bist du noch nicht weit genug entwickelt in deinem göttlichen Potenzial. Also erkenne dein eigentliches göttliches Potenzial. Und was auch heute wir ja ganz klar schon ganz deutlich hören, wir werden ja später oder morgen dann noch mehr drauf zurückkommen. Keineswegs musst du sterben. Denn das ist doch jetzt, was uns gesagt wird. Wir werden nicht mehr sterben müssen. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wenn wir uns an die Technik entsprechend anschließen, dann werden wir viele hundert Jahre leben können.
So, dann explodiert hier, geht's, ja, geht, oder? Ist laut genug?
Ja, super.
Sehr gut. Ja, nochmal so gesagt, wir warten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Drei Grundthemen könnte man im Buch der Richter beschreiben. Erstmal Israels Kampf, militärische und geistliche Kämpfe, der Besuch, die Besiedlung des verheißenen Landes. Es war ja noch nicht ganz eingenommen. Im Gegenteil, manche Stämme hatten größte Teile noch nicht eingenommen und deswegen war dieser Kampf immer wieder angebracht. Dann zweitens Gottes alles durchdringende Treue. Ein Kontrast zwischen Gottes Treue und seinem Bund, zu seinem Bund und Israels Untreue zu Gottes Bund. Kontrast war immer wieder sehr krass. Drittens Israels Kanaanisierung oder Kanaanisierung. Die Vermischung mit den kanaanischen Völkern führte zur Annahme der Götter des Landes. Diese Kanaanisierung ist ein ganz wichtiges Grundprinzip und man sieht das schon ganz im Anfang, wo nämlich Jakob und seine Söhne durch das Land zogen und das Land gehörte ihnen noch nicht und sie waren in der Nähe von Sichem. Wir lesen diese Geschichte in 1. Mose 34. Da hat einer der Söhne von Sichem, der hieß ja auch Sichem, Jakobs Tochter Dina, einfach vergewaltigt. Und danach kamen dann die Brüder Levi und Simeon und haben dann eine Beschneidung gefördert. Und nun sehen wir, dass eben dieser junge Mann, diesem Sichem, sehr verliebt war in diesem Mädchen. Er hat sie ja schon genommen gehabt. Und dann die Beschreibung von dem, wie sie dann eigentlich alle sich beschneiden lassen wollen, um Willen der Gemeinschaft mit dem Volk. Und Hamor und sein Sohn Sichem, Sichem hat ja diese Vergewaltigung mit Dina vorgenommen, kamen in das Tor ihrer Stadt und sie redeten zu den Männern. Wir wollen uns ihre Töchter als Frau nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung, dass sich bei uns alles Männliche beschneiden lässt. Und dann, jetzt kommt es. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh werden die nicht uns gehören. Wenn wir uns vermischen, dann geht das Volk in unser Volk auf und dann gehört letztendlich alles uns. Das heißt, diese Absicht der anderen Seite, die Absicht der Kanaaniter im Lande, war einfach, Israel zu integrieren, sodass sie dann als Volk vorne weggingen und alles besitzen würden. Weil Vermischung bedeutet aus Sicht der Heiden sofort das Vereinnahmen eines Volkes für die eigenen Zwecke. Und so ist eben Israel ganz klar von Gott geführt worden, eben sich nicht zu vermischen mit den Völkern, wo sie eigentlich hineingekommen sind, ihr Land zu erobern. Nun ist deutlich, dass sie anfingen, das Land zu erobern, dass Juda als erstes ging und bestand Juda. Es geschah, Richter 1, Vers 1, nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und er sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Und sie schlugen sie bei Bezek 10.000 Mann. Sie waren erfolgreich. Vers 17, Richter 1. Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin und sie schlugen die Karmeliter. Doch nahm Juda Gaza nicht in Besitz, ebenso Aschkelon und Ekron und seine Gebiete. Der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Und sie gaben den Kaleb Hebron, wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks, die drei Riesen. Richter 2, Vers 1. Wir springen einen Teil, also wir zu den wichtigsten kommen wollen, nämlich den Richter von mir. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte: Ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Das ist die Seite Gottes. Er wird seinen Bund nicht brechen. Nun, der Engel des Herrn ist hier in dem Buch Richter häufig erwähnt. 59 Mal in der Bibel, das heißt im Alten Testament, davon 19 Mal im Buch der Richter. Das heißt dort Malach Yahweh. Dann Malach Ha-Elohim, Engel Gottes, mit 9 Mal im Alten Testament, davon 3 Mal im Buch der Richter. Das heißt, wir können sagen, dass ein Drittel aller Stellen, wo Engel des Herrn vorkommt, in dem Buch der Richter notiert ist. Der Engel des Herrn ist wohl zweite Person der Dreieinigkeit, das heißt, ist ein Vorschattung Jesu. Eine sogenannte Theophanie, die Shechina-Herrlichkeit, die sichtbare Zuschaustellung der Gegenwart Gottes. Das heißt, der Engel des Herrn erschien sichtbar und hat eine enorme Ausstrahlung. Und die Menschen, die ihm begegneten, haben sofort in Ehrfurcht sich vor ihm verneigt oder haben Angst gehabt, sie müssten nach der Begegnung sterben. So stark war diese Begegnung gewesen, weil die Herrlichkeit mit diesem Engel oder durch diesen Engel den Israeliten begegnete. Die Botschaft des Engels, Richter 2,2, und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Hier wird den Auftrag ganz klar gesagt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe ich euch gesagt, oder auch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Das geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu den Söhnen Israel geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jedem Ort den Namen Bochim. Weinen. Es ist interessant, dass sie anfingen, an diesem Ort den Herrn zu opfern. Nun ist es zulässig, in der Bibel, an einem Ort, wo sich Gott gezeigt hat, buchstäblich den Herrn dort zu opfern. Das ist ein Grundprinzip der Bibel. Auch im Alten Testament wurde deutlich gesagt, dass das Opfer nur an bestimmten Stellen stattfinden sollte. Da war natürlich noch Jerusalem nicht erwähnt, aber damals war Silo oder der Ort gewesen, wo angebetet wurde. Aber hier haben sie in Bochim angebetet, weil dort der Herr erschien. Die Bosheit der neuen Generation. Vers 10, Richter 2. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte. Und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Jede Generation muss neu die Begegnung mit dem Herrn haben, denn neu auch die Gebote und den Bund erkennen und sich darauf einlassen. Das ist nicht automatisch gegeben. Da taten die Söhne Israel, was böse war, in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach. Dabei kam Götzendienst raus, oder auch Synkretismus. Sogar bis in die Zeit der Könige, viel, viel später, als diese Zeit bald zu Ende ging, in 2. Könige 17, Vers 33, heißt es, so fürchteten sie den Herrn und dienten sogleich ihren Göttern entsprechend dem Brauch der Nationen, aus denen man sie gefangen weggeführt hatte. Bis auf den heutigen Tag tun sie nach den früheren Bräuchen. Sie fürchten den Herrn nicht und sie tun nicht nach ihren Ordnungen und nach ihren Bräuchen, auch nicht nach dem Gesetz und nach dem Gebot, die der Herr den Söhnen Jakobs geboten hatte, den er den Namen Israel gab. Also, sie dienten anderen Göttern neben dem Herrn. Und Schlussstrich ist, sie dienten den Herrn nicht. Und so geschah es, dass Gott gegen Israel kam. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und dem Astaroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er gab sie in die Hand von Plündern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen. Ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte, so waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch ihre Richter hörten sie nicht. Und wenn der Herr ihnen Richter entstehen ließ, war der Herr mit den Richtern. Und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, alle Tage des Richters. Das heißt, die ganze Last kam auf eine Person, aber auch diese ganze Gnade, den ganzen Geist Gottes, die ganze Hilfe durch eine Person. Und es geschah, sobald der Richter gestorben war, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter dahin, anderen Göttern nachzulaufen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er sprach, weil diese Nation mein Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meine Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich nicht länger irgendeinen von ihnen vertreiben aus den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren werden, darauf zu gehen, wie ihre Väter ihn bewahrt haben, oder nicht. Richter 3, Vers 5. Und die Söhne Israel wohnten mitten unter den Kanaaniten, den Hethiten, den Amoriten, den Perisiten, den Heviten und den Jebusiten. Und sie nahmen sich ihren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Das ist tief, nachdem sie das verheißene Land eingenommen haben. Ein Land, was Gott ihnen als Volk gegeben hatte. Eine furchtbare Situation war unter ihnen ausgebrochen.
Ja, es erinnert mich irgendwie daran, wie es in unserem Land zugeht, dass wir mal nach dem Krieg eine erwecklichere Zeit hatten hier in unserem Land. Und dass wir heute mit allen anderen Religionen zusammen Gottesdienste feiern. Und wir können uns fragen, was wird der Herr dazu sagen? Die Israeliten passten sich in ihren Vorstellungen an Yahweh an Baal an, passen ihre Vorstellung von Yahweh an Baal an. Die Formen des Gottesdienstes wurden ebenfalls entsprechend angepasst. Und das Ergebnis war nicht nur Synkretismus, also diese Vermischung der Religionen, sondern das war purer Götzendienst. Und der Alexander Seibel der hat uns mal so ein zwei Seiten gegeben, wo er so aufgeschrieben hat, die neue Gottheit Babel. Und ich fand das sehr interessant und habe gedacht, ich werde ein paar von diesen Sätzen hier mal zeigen. Baal ja war ja Gott der Fruchtbarkeit und zu seinem Kult gehörten eben alle Arten von sexuellen Abartigkeiten. Und es waren auch Tempelhurer im Land. Sie taten nach allen Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. In 1. Könige 14 ist das zu lesen. Und so könnte man das auch auf heute übertragen. Ist ja beinahe die ideale Gottheit für die sexuelle Vielfalt, die ja hier bei uns im Land vertreten wird. Der Gott der Fruchtbarkeit, der neue Gott. Baal fordert auch Opfer. Wir wissen, dass da Menschenopfer stattfanden und alle Arten von Opfer. In Jeremia 3,24 heißt es zum Beispiel, der schändliche Baal hat gefressen, was unsere Väter erworben hatten. Von unserer Jugend an ihre Schafe und Rinder, Söhne und Töchter. Alles wollte der Baal haben. Nun, in einer Zeitung, in der Schwäbischen Zeitung, gab es einen Artikel unter dem Motto, Kinder sind Klimakiller Nummer 1. Und da wurde eine Frau interviewt, es ging um ein völlig unkritisches Interview mit einer Lehrerin, Verena Brunsschweiger. Sie hat schon zwei Bücher geschrieben, gegen das Kinderkriegen, nämlich als Mittel zur Rettung des Klimas. Baal fordert Opfer. Das müssen wir uns vergewissern. Und sie ist der Meinung, dass hier in Deutschland es ausreichen würde, wenn wir noch 38 Millionen Menschen hier hätten. Das wäre noch verträglich für das Klima. Nun ist die Frage, was ist mit den anderen 40 Millionen? Baal war auch verantwortlich für das Wetter. Ein Gott des Sturms, Gewitter und des Regens. Er sollte durch die Anrufung seiner Priester zur Zeit von Elias den lang ersehnten Regen bringen. Da wissen wir ja, dass da auf dem Berg Karmel das stattgefunden hat, dass jeder seinen Gott anrufen sollte. Und die Baalspriester waren als Erste dran. Und man könnte sagen, Baal fordert Anbetung mit allen Sinnen. Neben dem Darbringen eines Schlachtopfers damals riefen diese Priester, sie hüpften, sie tanzten, sie ritzten sich bis zur Erschöpfung. Alles wurde angesetzt. Der ganze Körper, alles wurde eingesetzt. Warum? Dieses Ritual bestand wahrscheinlich aufgrund der Annahme, dass Baal vorübergehend im Totenreich sei, nämlich von einem anderen Gott gefangen genommen oder besiegt und kurzzeitig im Totenreich sei. Deshalb war die Meinung, regnet es nicht, weil er ist jetzt nicht anwesend. Er muss gerufen werden. Er muss wieder aus dem Totenreich herauskommen. Oder eben aus der Unterwelt muss er befreit werden. Und wenn er da befreit wird, dann ist die Dürre zu Ende. So rief ja dann auch Elia, vielleicht ist er auf dem Klo oder vielleicht ist er gerade verreist. Das wussten die Juden, dass diese Lehre da war, Baal ist vielleicht kurzzeitig nicht da, deshalb regnet es nicht. Also müssen wir alles tun, damit es Regen gibt.
Bosheit Israels ging weiter. Die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, vergaßen den Herrn, ihren Gott, Und sie dienten dann den Baalim und den Asherim. Sie dienten wirklich aktiv. Es war nicht nur Synkretismus, dass sie das vermischten. Sie dienten aktiv den Baalim. Und wir müssen feststellen, dass es kein neutrales Gebiet gibt. Es gibt nicht entweder Gott dienen und es gibt einen Bereich, wo man jetzt, könnte sagen, ein bisschen Gott in allem durch den anderen. Nein, entweder dient man Gott ganz oder halb, und halb bedeutet sofort, man dient Baal. Weil Baal ein Gottheit ist, der alle anderen Gottheiten unter sich ordnen möchte und in dem Sinne verstanden werden will. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Sein Name Kushan Rishathaims bedeutet doppelte Bosheit. Doppelte Bosheit. Die Söhne Israel dienten den Kushan Rishathaim 8 Jahre. Doppelte Bosheit. Die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Nun, diese doppelte Bosheit könnte man auf 2 Ebenen betrachten. Die geistige Ebene, dass diese Gottheit oder diesen König geistig gesehen böse war, weil er einen anderen, einen bösen, einen satanischen Gottheit hatte. Aber auch auf physischer Ebene. Nämlich, dass er auch hier in dieser Welt böse handelte. Das ist nicht überall gleich gegeben. Es gibt auch freundlichere Gottheiten und freundlichere Könige oder politische Führer. Jeremia 2,13 sagt, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, riesige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das heißt, das Verlassen Gottes, diese geistliche Ebene als erstes, um dann selbst ein Gefäß zu sein, was da riesig ist, was nicht mehr Wasser wirklich halten kann. Das heißt, geistliche Realität oder Wahrheit. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter erstehen. Der rettete sie. Othniel, den Sohn des Kenas, den Bruder Kalebs, der jünger war als er. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Und er richtete Israel. So hat er ausgesehen. Ich habe immer wieder Bilder aus Kinderbüchern, aber es ist interessant, wie diese Othniel, ja, ein Bruder von Kalebs, also ein Sohn von Kalebs Bruder ist. Es ist interessant zu wissen, dass die ganze Generation der älteren Geschwister Kalebs, die jüngeren Geschwister und so weiter, alle gestorben waren. Die sind alle in der Wüste gestorben. Und der Othniel war wahrscheinlich, als das Urteil ergang, noch ein Kind, ganz jung. Und sein Vater war inzwischen gestorben und sein Onkel war ein Vorbild für ihn. Da hat er sich daran festgehalten. Er hat gesehen, wie ein anderer Geist in den Kalb war, als alle, die so einen Schiss hatten und sich nicht getraut haben, gegen den Riesen anzutreten. Bis zum Ende hat Kalb den Mut gehabt, auch die Stadt Hebron, die dann für sich einnahm, die Riesen noch zu bekämpfen. Das war also nicht ein Selbstläufer. Gott hat es gesagt, er wird ihn geben, aber das hat er selbst ausgeübt. Und Othniel hat wohl sein Onkel Kalb zum Vorbild gehabt. Der Geist Gottes kam über 4 Personen im Buch der Richter, um eine klare, umrissene Aufgabe zu erfüllen. Othniel wird hier beschrieben, Gideon, um die Midianiter zu schlagen, Jephtha, um Ammoniter zu bezwingen, und Simson, um Philister zu bewältigen. Wir werden diese Geschichte noch betrachten. Absicht ist immer, seit Absicht des Geistes Gottes, eine körperliche Stärkung, unabhängig vom geistigen Zustand des Empfängers. Interessant. Also körperliche Stärkung, nicht nur ein geistlichen Zustand, wo man drin schwebt oder sowas ähnlich, eine körperliche Stärkung. Othniel zog aus zum Kampf und der Herr gab Kushan Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark über Kushan Israel teilen. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Das Land hatte Ruhe, doch die Sohn des Gegners starb. Und ihr richtete also. Richtete das Volk auf eben das Gesetz Gottes aus und hatte dafür gesorgt, dass die Feinde sie nicht mehr bedrängen konnten. Danach, oder das war, man könnte sagen, erste diesen Zyklen, diese sieben Zyklen, diese fünfteilige Zyklen. Es war ja vorher in Ruhe gewesen, unter Josua noch. Dann kam ein Abfall, als diese ganze Generation, die Josua nicht mehr direkt gekannt hatte, dann starb. Dann verkaufte Gott sie. Das ist eine ganz eigenartige Aussage, dass Gott im Volk verkauft in die Hand eines anderen Volkes. Und da entsteht eine Umkehr, ein Buße, ein Schreien zu Gott. Danach erweckt Gott ein Befreier. In diesem Fall, zum ersten, diesen fünfteiligen Zyklus, war es Othniel gewesen, der dann für Ruhe sorgte. Nun war das von Mose schon angegeben. Wenn wir 5. Mose 32 dieses Lied des Mose betrachten, wo er ganz deutlich aussagt, wie es dem Gott ergehen würde, wie es dem Volk ergehen würde, wenn sie in das verheißene Land ankommen würden, sagte er diesem Lied aus, da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick und feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht und verachtete den Fels seiner Rettung. Also ist das fett, dick und feist nicht nur äußerlich, sondern vielmehr geistig gemeint. Wenn morgen mit dem zweiten Richter Ehud mit einem sehr, sehr fetten, dicken Feind zu tun haben. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel kränkten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neue, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Die Väter hatten ja eindeutig Jahwe verehrt. Und nun kamen andere, die ihre Väter gar nicht gekannt hatten. Die wurden so eingeschlossen. Und sie fingen an, diesen zu dienen. Und indem sie es taten, opferten sie den Dämonen, die dahinter sind, eben die Wesenheiten oder auch Gottheiten, die nicht Gott sind. Nämlich Götter, die sie nicht kannten. Hosea 10, Vers 1 sagt Ähnliches aus. Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie die Gedenksteine. Und glauben die es bei uns? Wie sieht es bei uns aus? Wir haben schöne Länder, Reichtum, schöne Häuser, hübsche Autos, fahren in Urlaub, genießen das Leben. Nun haben wir alle so unsere Gedenksteine. Ich weiß nicht, wo ihr während dieser Stunde dran gedacht habt, ob ihr dabei wart, was ich gesagt habe, oder ob ihr bei euren Gedenksteinen wart. Nun, das ist nicht leicht, manchmal diese Gedenksteine loszulassen. Wir müssen sehen, dass da eine Wirkung von diesen Steinen ausgeht. Von Reichtum, so macht es ja auch nicht von Anfang an klar, geht eine enorme Macht aus. Auch wenn es Bequemlichkeit durch technische Mittel uns weiter gibt. Aber wir sagen nicht mehr, was tun wir mit dieser Zeit, die wir dann gewinnen, indem es Waschmaschinen gibt, indem es Geschirrspülmaschinen gibt. Was tun wir mit der übrigen Zeit? Denken wir uns wieder neue Pläne aus. Haben wir neue Gedenksteine. Und so ist es, je mehr wir haben, je weiter wir uns von Gott entfernen. 5. Mose 32, 18, weiter in diesem Lied, und du vergaßt es, den Gott, der dich geboren. Der Herr sah es und verwarf es. Ich sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, denn eine Generation voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten oder Hetzen. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Durch eine törichte Nation will ich sie kränken. So hatte Mose schon vorher gedichtet, gesungen. Und nun war in Zeit der Richter, das dabei zu geschehen. Andauernd wieder, von vorne angefangen. Und so ist dieses Törichte, Selbstgottesdienst zu betreiben, die Strafe durch törichte Nationen, die im Götzendienst verstrickt sind, die nicht wirklich ein zusammenhangendes Volk sind. Denken wir jetzt an Israel, wie sie bedrängt werden durch die islamischen Nationen. Eigentlich, wenn sie sich alle zusammentun würden, dann hätten sie so übermacht. Aber zum Glück sind sie nicht alle einig. Sie bekriegen sich noch gegenseitig. Und so ist es auch unter den Völkern, die alle ihre eigenen Götzen haben und daran hängen und daran festhalten. Nun, morgen werden wir weitergehen mit diesen unterschiedlichen Richtern. Hier sind 5 dargestellt, man kann sie ganz klar erkennen. Also, schon mal gesehen, ja. Richter Otniel links, dann der zweite. Das ist Ehud, hier ist ein Linkshänder gesehen, das ist der linke Hand, also das vierte greift. Dann der dritte ist Shamgar, also dann Deborah mit den Horn, das ist Gideon. Und das sind 5 Richter, die wir dann morgen noch betrachten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen klaren Grundlage, die du in diesem Buch gelegt hast. Herr, wenn wir ehrlich sind, dann ist genau das, was hier beschrieben steht, eine Beschreibung unserer Zeit. Auch wir tun alle, was uns wichtig erscheint in unseren Augen. Wir gehen alle auf eigenen Wege. Aber in den christlichen Gemeinden ist so viel an Uneinigkeit, an eigenen Wegen, an seltsamen Wegen. Herr, und du siehst das alles. Dabei hast du deutlich gemacht, dass es nur eine Anbetung zu einem Gott geben kann. Und dass durch einen Herrn, Jesus Christus, und dass wir ihn als gekreuzigt uns vor Augen gemalt bekommen haben, weil du, Herr Jesus, dort am Kreuz treffen ließest, unser aller Schuld. So wollen wir uns daran erinnern. Wollen wir uns zu diesem Punkt der eindeutigen und klaren von dir gegebenen Anbetung zurückbegeben. Und da, wo wir selbst auch auf Irrwegen gegangen sind, Buße tun, aber wirklich vom Herzen. Bitte, Herr, leite du uns auch in den morgigen und übermorgigen Tag, dass wir durch die noch kommenden Beschreibungen der Richter auch da Weisung bekommen und erkennen, wie unsere Zeit auch heute tickt. Herr, ich bete dich an in deinem Namen. Amen.